Hallo.
Und herzlich willkommen zu
Simp.
Das ist jedes Mal aufs Neue eine Freude, wie du das. Ich kann das nicht.
Echt nicht?
Nee.
Wir machen, heute ist unser Thema Anfänger ASMR. Vielleicht kannst du besser schnipsen als ich und dann kannst du mal von mir.
Soll ich schnipsen?
Das kann ich halt nicht.
Also, siehst du, wir ergänzen uns halt einfach perfekt.
Ich merke das schon.
Ja, sehr schön. Ja, wir sind wieder hier, nachdem Nils mich das letzte Mal ja so zu meiner unterhaltsamen Motorradlaufbahn befragt hat.
Wo ich immer noch sehr, sehr viel bei rausgefunden habe, was mich sehr erstaunt hat, weil wir haben uns eigentlich schon lange und viel über Motorräder unterhalten und so über den Background, aber so extrem, so viel Einblick hatte ich bisher auch noch nicht.
Also ich muss auch sagen, für mich selber war das krass, mir ist dann noch ganz, ganz viel dazu irgendwie eingefallen, jetzt auch im Nachgang, sich mit dieser Geschichte so, also auch mit den eigenen Erlebnissen nochmal so auseinanderzusetzen. Das war schon ziemlich cool.
Ich finde das so geil, da kann man vielleicht sagen, als wir die Idee hatten für den Podcast, war Chris zuerst so, scheiße, worüber wollen wir denn reden? Hast du denn überhaupt irgendwelche Ideen? Hast du irgendwelche Fragen? Und ich meinte nur so wie ich uns kenne, wir fangen einfach mit irgendeiner Frage an, das wird schon.
Das stimmt.
Und es hat tatsächlich funktioniert.
Ja, genau. Da sind wir auch schon beim Thema, weil heute war ich dann dran mit der Frage.
Ja. Ich bin tatsächlich mal sehr gespannt, was du dir überlegt hast in den 2 Sekunden, wo ich dir gesagt habe, über welches Thema wir heute reden.
Genau. Dann sind wir, also wir sind jetzt ganz, ganz, ganz viele Sachen eingefallen.
Okay.
Aber ich glaube, also wir starten einfach mal mit der Frage rein. Ich habe noch 2, 3 so im Hinterkopf. Mhm. Wenn oder wie würdest du sagen, ist es optimal, in den Trailsport / Motorradfahren generell einzusteigen? Und ab welchem Alter sollte man das tun? Mit dem Ziel vielleicht so ein bisschen Wettbewerb zu fahren, jetzt Profikarriere würde ich mal noch außen vor lassen, weil das von zu vielen anderen Faktoren, unter anderem Geld und so weiter und so fort abhängig ist.
Das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Frage, die hatte ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gestellt bekommen. Also ich habe das in dem Interview, was wir beide mal gemacht hatten, für deinen YouTube-Channel, habe ich das mal erwähnt gehabt, dass ich relativ früh angefangen habe und im Trailsport hatte ich so 1, 2 Mentoren, sage ich mal, die mich an der Hand genommen haben und mich dann so ein bisschen durchgeführt haben. Und das ist eigentlich so das beste Beispiel dazu, weil einer dieser Mentoren hatte halt einen relativ jungen Sohn und der war von klein auf schon immer mit auf dem Trailgelände. Mhm. Das war halt super Abenteuerspielplatz für den. Und ich habe den, glaube ich, mit 6 kommst du in der Grundschule, das heißt, ich habe den, glaube ich, mit 4 oder mit 5 kennengelernt. Mhm. Und das war wirklich so ein kleiner Rabauke mit hier und da hoch und runter, links und rechts. Und der hat mit, so wie ich das mitbekommen habe, glaube ich, mit 6 oder mit 7 dann sein erstes Moped bekommen.
Ah, okay. Also das ist auch so ein Alter, ab dem, also es ist ja, ich meine, ich kann einen 3-Jährigen jetzt nicht auf deine Montesa setzen.
Also größentechnisch würde es lustig aussehen. Ich glaube, dass die Person vielleicht noch nicht so großartig ein Gasgefühl hat und ein Kupplungsgefühl.
Also einmal würde es nein.
Also ich muss tatsächlich sagen, weil es gibt auch viele Geschichten oder gerade auch von Profis, wie zum Beispiel Tony Bu, der relativ bekannt ist in der Trail-Szene, von dem ich dich ja eigentlich auch immer zuspamme mit irgendwelchen Videos.
Ja, der kann echt nicht fahren, guckt euch das mal an.
Überhaupt nicht. Und bei dem war es zum Beispiel, der hat mal in einem Interview gesagt, dass sein Vater war das, glaube ich, hat ihn immer in so einem Brustgurt mitgenommen und immer mit zum Moped fahren. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, das ist genauso wie Fußball oder irgendwas anderes. Wenn dein Vater das schon macht und er nimmt dich einfach von klein auf mit und lässt dich fahren, ist das eigentlich das Beste. Deshalb, so das perfekte Alter gibt es, glaube ich, nicht. Wenn es aber darauf ankommt, dass man sagt, okay, man möchte einen Wettbewerb fahren und alles, ist es halt sinnvoller, das in einer Zeit zu machen, wo das Kind noch zur Schule geht. Weil ich habe es an mir selber gesehen, wenn alles glatt lief, und da habe ich echt großen Respekt noch vor meinem Vater, dass der es damals so hingedeichselt hat. Wir waren, glaube ich, 5 oder 6 Mal die Woche auf dem Trailgelände.
Krass, ja, das ist viel.
Und das war wirklich heftig. Und das war immer, er hat mich von der Schule abgeholt, wir sind direkt losgefahren aufs Trailgelände. Was hatte natürlich auch den Vorteil, ich kam nie auf dumme Gedanken in der Zeit. und das war dann echt super. Deshalb würde ich es von der Zeit abhängig machen. Würde auch tatsächlich sagen, desto jünger, desto besser, weil man von klein auf schon Fahrphysik lernt und den Umgang mit Motoren. Das ist es so. Und ich denke mal auch, dass so Grundschulalter eigentlich genial ist.
Ja. Also ab dem Alter gibt es dann Motorräder, wo die fahren können quasi.
Genau, es gibt ja... Aus dem Motocross-Bereich kennt man das schon. Ja, mach ansonsten kurz die Spülmaschine aus. Ich kann währenddessen weiterlabern. es gibt ja auch schon für die kleineren Leute, sage ich jetzt mal, ich glaube, als ich angefangen habe mit Motocross, gab es 50 Kubik von KTM. Das war so der Klassiker, den jeder große Vater seinen kleinen Sohnemann irgendwie geschenkt hat. Und mittlerweile gibt es ja so viel von
Ose. Ich war übrigens mega neidisch, fällt mir gerade ein, wo du das sagst, weil von Bekannten, die Tochter,
ja,
die hatte, ich weiß nicht mehr, wie alt wir da waren, auch so 5, 6 oder so, die war, glaube ich, ein bisschen älter als ich. Da hatte die so ein Mini Motorrad mit richtigem Motor. Ich weiß nicht mehr, ob das eine KTM war oder
so. Nee, das war, glaube ich, eine Yamaha, weil die haben damals sehr früh angefangen. Das ist so das, was ich
noch im Kopf habe. Auf jeden Fall war ich so neidisch. Mm. Und ich glaube, ab diesem Moment bin ich meinen Eltern permanent in den Ohren gelegen, dass ich auch so ein kleines Motorrad haben möchte.
Ja, das
und dass mein Fahrrad scheiße ist.
Ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber tatsächlich, also OZ ist mir zum Beispiel gerade eingefallen, weil in dem einen Fall habe ich halt mitbekommen von einem Bekannten, dass der Sohnemann gesagt hat, er will keinen Verbrenner mehr fahren. Mhm. Weil ist auf der Seite gefahren, halt relativ junger Sohnemann, hat den Gasklemmer und das Ding ist halt laut. Und wenn du als kleines Kind, oh, es ist laut und da bewegt sich etwas sehr, sehr schnell und ich habe jetzt auf einmal Angst, hat er halt gesagt, er steigt da nicht mehr drauf. Und da sind die halt auf das Thema OZ gekommen. Mhm. Das ist so ein Elektroteilhersteller, gerade spezialisiert auf Kinder, hat, glaube ich, 18 Zoll, 20 Zoll und 24 Zoll Motorräder und ist jetzt sogar noch mal eine Nummer kleiner gegangen und hat auch kleine Motocross-Bikes hergestellt.
Fällt mir gerade übrigens ein, ich glaube mittlerweile gesehen zu haben, dass auch KTM und so Elektro-Motocross für die Kiddies, also so für die ganz kleinen Steppkes. Finde ich aber halt auch cool, weil du die Leistung komplett beliebig steuern kannst und
das
so.
Das ist super
und
geil.
Das ist natürlich schon.
Und du kannst ja wirklich Kiddo draufsetzen und sagen, fahr mal 20 Minuten, weil dann ist der Akku eh leer.
Genau.
So, und ich finde, das ist auch schon der Schritt in die richtige Richtung. Allgemein so dieses elektrische Fahren im Offroad-Bereich. Viele verteufeln das, kann ich auch verstehen. Ich weiß, das ist bei uns könnte das auch so ein Streitthema sein, weil Viertakter-Geballer hört sich schon geil an, Zweitakter-Gekreische, manche Leute mögen es mehr, manche weniger, finde ich aber persönlich auch geil. Aber ich finde einfach die Alternative zu Elektrik oder elektrischer Mobilität im Offroad-Bereich einfach geil, weil du hast ein ganz anderes Ansprechverhalten, die Technik ist mittlerweile schon so weit, guck mal, wann. Meines Wissens nach sind 2014, glaube ich, die ersten E-Trailer, oder lass es noch früher gewesen sein, rausgekommen. Es waren aber alles mehr so Prototypen und jeder hat es noch so belächelt. Und mittlerweile hast du einen E-Trailer mit einer hydraulischen Kupplung und drei Gängen. So, wo du da bist und dir denkst, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Bestes Beispiel, GasGas hat die TXE rausgebracht, das ist ein Elektro-Trailer. Und ein ehemaliger Profifahrer fährt halt jetzt für die in einer Elektro-Trail-Weltmeisterschaft. Und wenn du dir anguckst, wie der damit fährt, das ist krass. Du kannst es nie vergleichen mit einem Verbrenner. Das sieht man besonders schön. Also beim Trail sieht man das ja viel, dass man halt sehr viel hüpft, gerade in den höheren Klassen und Beweglichkeit.
Und wie spricht das Motor? Gerade einfach noch so ein bisschen.
Nee, das noch nicht mal.
Nein?
Die sind, glaube ich, ein Ticken schwerer, aber das geht. Hauptsächlich ist aber einfach das Problem, dass du dieses, also beim Verbrenner hast du kannst zum Beispiel das Gas stehen lassen und spielst ganz viel mit der Kupplung. Und so, ich kann es halt nur von außen beurteilen, weil ich leider Gottes noch nie so einen Elektro-Trailer gefahren bin, das würde ich super gerne mal, sieht das immer so aus, als wenn du diesen Punkt, um wirklich die Motorleistung jetzt punktuell abzurufen, was du über die Kupplung kannst beim Trailer, das heißt, du ziehst die Kupplung, lässt oder der Start bei einer Motocross-Veranstaltung.
Ja,
du reißt den Hahn auf, lässt die Kupplung springen und die Leistung ist da und du beschleunigst nach vorne.
Auf der anderen Seite müsstest du beim Stromer ja einfach nur Gas geben und du hast auch sofort die Leistung und Drehmoment wie doof.
Eigentlich schon, ich weiß halt nicht, was die Technik dahinter ist. Würde mich auch tatsächlich mal interessieren, wie das alles abläuft.
Ziemlich krass, dass Lyndon Prosskitt ist letztes Jahr, glaube ich, das Erzberg-Rodeo mitgefahren oder wollte das Erzberg-Rodeo mit
einem
Elektrocross mitgefahren.
Doch, von Atlas Motors.
Genau, ja. Und ihm wurde aber auf dem Weg dahin der Bus geklaut mit dem Motorrad irgendwie.
Genau.
Das war, und er ist dann irgendwie mit einer Spare-Maschine, irgendwas, ich weiß es nicht mehr.
Er ist mit einer Maschine gefahren und ich glaube, der Freestyle-Motocross-Fahrer Matt Rebaud kommt, glaube ich, aus der französischen Schweiz, wenn mich das nicht ganz täuscht.
Ja.
Und der wird zum Beispiel auch von Atlas Motors gesponsert, die auch super verlässlich das machen. Und die haben das Ganze ja gemacht als Versuch, um zu sehen, wie verhält sich das Motorrad unter so einer harten Belastung.
Auch wie weit sie kommen und so.
Genau,
und
das ist halt der Punkt.
Dieses Jahr beim Africa Eco Race, glaube ich, war auch das erste Hybrid- oder reine Strommotorrad irgendwie dabei.
Geil.
Ich weiß aber nicht, wie das ausgeht. Also da tut sich schon einiges. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen
zwiegespalten. Verfechter der alten Kunst.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, ein Motor, ein Verbrennermotor ist halt irgendwie was mit einer gewissen Emotion.
Ja.
Und das ist halt so, Das gehört irgendwie für mich zusammen.
Ich werde diesen einen, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, ich werde diesen einen Kommentar nie vergessen zum Thema Elektroautos. Das ist wie Fahrstuhlfahren, nur halt nach vorne.
Stimmt. Und ich glaube aber, wenn man sich jetzt zum Beispiel, es hat jetzt gar nichts mit uns zu tun, aber irgendwie die Videos von dem Porsche Taycan anguckt, dass halt auch ein Elektroantrieb irgendwo Emotionen aufbauen kann. Ich sperre mich da auch gar nicht so dagegen. Ich sage halt, es muss halt irgendwie Sinn machen. Und gerade, also vor allem im Rallye und im Reisebereich mit dem Motorrad, sehe ich gerade den Elektromotor halt einfach noch nicht, außer als experimentelles Fahrzeug.
Genau, absolut bei dir.
Das kann halt in 2 Jahren schon wieder ganz anders sein. Und ja, gucken wir mal.
Ja, das, da bin ich tatsächlich mal interessant, was die Zeit dann noch bringt. Weil tendenziell ist ja die Entwicklung schon relativ weit. Wenn ich jetzt alleine mal überlege, Tesla hatte in einem Notfall in Amerika ein Update rausgebracht für die Autos, wo die mit einer Ladung 1000 Kilometer geschafft haben. Oder 1000 Meilen waren das, glaube ich, sogar.
Das viel, ja.
So, und es ist halt die Frage, wie kannst du es übertragen? Ich glaube, du hast einfach schlichtweg das Problem oder das allergrößte Problem überhaupt. Die Akkus sind wahnsinnig teuer und es ist nicht wie beim Verbrenner, Motor ist leer. Tank ist leer. Ich fahre mal kurz an der Tankstelle und fülle mal auf und dann kann ich weiterfahren. Das hast du halt beim
Elektro. Aber ich glaube, da gibt's mit Malicia immer wieder irgendwie, dass es da ein neues Konzept und da was. Also ich glaube, da wird sich noch ganz, ganz viel tun.
Aber was, glaube ich, interessant wäre Wasserstoffantrieb.
Ja, zum Beispiel. Aber also da gibt's ja auch viel für und wieder. Aber ich glaube auch, also es gibt letztlich auch irgendwas gesehen, wie man das anders speichern könnte. Und also alles sehr interessant. Aber zum Beispiel, wo ich halt echt ein Problem habe, ich habe mir auf YouTube mal so ein paar Moto-E-Rennen angeguckt. Oder auch Formel-E.
Du guckst mich gerade schon so an, als wärst du völlig enttäuscht und das hast in die Ecke
halt
gekotzt.
Das hat mich halt echt traurig gemacht. Also
echt jetzt?
Ja, wenn du MotoGP gewohnt bist und MotoGP geil findest und dann guckst du Moto-E.
Das ist doch total geil, weil es einfach mal was komplett Neues ist. Es ist einfach gegen die Norm, was man kennt und es bricht einfach mal aus dem, was man gewohnt ist.
Ja, nein, aber
das heißt nicht, dass es besser ist, aber es ist einfach ein geiler neuer Input.
Das macht
Zzzz. Kann aber auch geil sein, weil allein dieses kann halt auch super kraftvoll klingen.
Da bin ich vielleicht irgendwie, aber für mich war das völlig emotionslos. Ich dachte mir so, boah, schraub dem wenigstens irgendeinen Bluetooth-Lautsprecher auf.
Nein! Doch! Nein, Chris, du bist völlig am Thema vorbei.
Nein!
Doch! Weil das einfach, es dreht sich ja um Weiterentwicklung und wir können einfach.
Alter, wenn in Star Wars der X-Wing oder der TIE Fighter oder der Millennium Falcon machen würde.
Machen sie doch! Nur ein bisschen jemand.
Ich mach das jetzt nicht nach, wie ein TIE Fighter macht, ja?
Doch, mach es.
Nein, das mache ich nicht.
Es macht bestimmt.
Das wäre ein geiler TIE Fighter, aber das Geräusch. Nein, das Geräusch entstand tatsächlich, da sind schreiende Elefanten und quietschende Autoreifen, was die zusammengemixt haben. Also früher, heute wahrscheinlich nicht mehr. Und wenn meine Enduro mal so klingt, dann fahre ich auch eine Elektro-Enduro.
Ja, aber da spricht ja auch tendenziell nichts gegen, weil es ja einfach nur eine Frage dessen, wie viel
der Bluetooth-Box hinten auf dem Fender ist, ja.
Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich finde es immer noch ein geiler
Input. Wo ich das Thema allerdings mega feiern würde, da kommen wir jetzt echt zu einem spannenden Punkt, finde ich. Wenn, also, und dann würde ich das, glaube ich, auch viel, viel mehr annehmen, wenn ich mit einem elektrobetriebenen Offroad- oder Geländemotorrad oder wie auch immer mehr legal Offroad in Deutschland fahren dürfte.
Das ist ein absolut...
Außerhalb von einer Enduro-Strecke halt oder
das
sowas.
Das ist ein absolut guter Punkt.
Dann wäre das für mich ein echt gigantischer Pluspunkt und würde mich das dann sehr motivieren, in dem Bereich auch anders zu denken.
Also ich glaube tatsächlich, dass... guck mal, alleine ich habe damals beim MSG Hannover hießen die, glaube ich, Motocross gefahren und die hatten in Langhagen-Kaltenweide auf dem Kaska-Gelände, das ist irgendwie so ein Bauunternehmen, so wie ich das noch im Kopf habe, hatten die halt Grundstück gemietet und konnten dort fahren. Die haben das wann haben die das verloren? Ich glaube 2006 oder 2005 und haben seitdem kein neues Gelände gefunden.
Ja.
Nichts.
Ich glaube, du kriegst, also heute
kriegst
ist
du auch nicht, weil die ganzen Anwohner haben Gelände, auch keinen Bock dazu.
Genau.
Und das ist vollkommen verständlich, ne? Gar keine Frage. Wenn du dir ein teuer Haus baust und kaufst, du hast nichts mit Motorradfahren am Hut und du sitzt abends sage ich schon, irgendwie auf den Samstag oder auf den Sonntag mittags am Grillen, draußen auf deiner Terrasse, hast noch Freunde dabei oder sowas und dann hörst du die ganze Zeit, und du kannst dich noch nicht mal verstehen. Ich kann kann dann es nachvollziehen.
Die falschen Freunde.
Ja,
doch, weil wenn du die richtigen Freunde hast, dann bist du mit denen auf der Crossstrecke und fährst selber.
Ja, doch. Ja, aber da merken wir schon wieder, wer von uns beiden empathischer ist und wer nicht.
Das machen wir zu einem eigenen Thema irgendwann mal. Nein, tun wir
nicht. Ja, nein, aber ich weiß, was du meinst. Du meinst. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn das Ding auf Voll-E umsteigt oder dass du sagst, okay, du machst deinen ersten E-Motocross-Club auf, dass du auf einmal irgendwelche Felder, die kein Bauland sind, ohne Probleme die anmieten oder pachten kannst und das Ding umbauen kannst.
Das habe ich letztens gesehen, irgendwo in Richtung Harz, Kassel, ich weiß, nagel mich nicht fest, kannst du jetzt E-Motocross fahren gehen?
Also, da haben die schon Supercross.
Supercross?
Also Supercross ist es ja, wenn es innerhalb einer Halle ist. Und ich weiß, dass es irgendwo Mitteldeutschland so ein Ding gibt. Da wollte ich auch unbedingt sollten wir mal machen.
Ich hab
aber das kostet, glaube ich, 200 Euro
pro... Nein, das war nicht teuer. Das war eine Stunde von Hannover irgendwie weg. Und kannst du mit KTM E-Ride auf einer Crossstrecke und das war auch nicht mal
irgendwie. Das war ein Offroad-Park. Ja, da konntest du alles machen. Die hatten, glaube ich, auch nämlich ein KTM Expo und was weiß ich. Das war so ein Allround-Park, der von KTM mitgesponsert wurde.
Ich weiß, aber da müssen wir noch mal gucken, weil das, finde ich, wäre eigentlich mal eine coole Aktion.
Geiles Video.
Ja, das sollten wir unbedingt machen.
Das ist wirklich, da müssen wir uns mal um die Preise schlau machen.
Ja, das war aber nicht so, ich habe da geguckt, das war irgendwie nicht so.
Es gab irgendeinen Grund.
Nicht so schlimm teuer.
Das waren, glaube ich, Touren, die du damit nur mieten konntest.
Das waren Touren?
Ich meine, das waren Touren.
Also das, was ich letzt gesehen habe, das war ganz neu und da hatten die ein komplett eigenes Gelände,
ja, wo du
Motocross fahren kannst, ja, mit Elektro, mit irgendwelchen, ja, KTM E-Ride,
ja, was, ja, sie da haben. Die Dinger finde ich zum Beispiel geil. Um jetzt aber auf das Thema zurückzukommen, ja, dieses Thema, dass du halt mehr Sachen erschließen kannst. Bekannter von uns beiden, den kennst du auch, der unseren schönen Transporter fährt und halt eben auch nochmal einen Teser fährt, der ist jetzt halt am Überlegen, weil er sein eines Haus verkauft hat, oder seine Hütte, ist jetzt am Überlegen, sich zum Beispiel so ein E-Trailer zu holen, weil er gesagt hat, ey, ich wohne jetzt relativ zentral innerhalb einer Ortschaft mit halt so Vorstadtnachbarn, wo jeder dich schon gleich schief anguckt, wenn er mal eine Schraube fallen lässt. Ja. Und da hat er gesagt, dafür ist es halt super, wenn du am Garten trainieren willst.
Ja.
Und ich finde, also dahingehend ist es halt eine super geile Zukunft, weil du einfacher was machen kannst.
Es gibt halt auch so, das fällt mir jetzt echt schwer, das zuzugeben. Mhm. Aber es ist halt auch, also gerade von dem ganzen Aspekt Wartung, theoretisch fällt beim E-Motorrad viel weg, was du mit, also Ventile, Ölfilter, bla bla bla. Also wahrscheinlich wird da auch irgendwie ein Öl drin sein, ein bisschen, aber...
Ich habe auch gerade überlegt, nee, aber das dürfte eigentlich hauptsächlich auf Magnetismus basieren und wahrscheinlich
Getriebe Vakuum haben, dann muss da Öl drin sein. Aber halt nur Getriebeöl und kein
Kupplung. Motoröl. Ich weiß, dass es hydraulische Kupplungs gibt.
Müsste man mal gucken, auf jeden Fall. Aber also wartungstechnisch und halt vor allem auch, ich meine, als wenn ich mich so erinnere, als ich die Beta, die zwei Takte, und die stand halt eine Weile, und dann ist die halt mal scheiße angesprungen.
Wir sprechen jetzt übrigens über die Dreimaschine, die ich dann statt Chris gekauft
habe. Nicht das andere.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil zwei Takte und Beta, hä?
Nein.
Ja?
Wobei eine 525er
Zweitakt... Nein. Wir reden jetzt erst über das andere Thema.
Ja, aber das gab's früher. Ich stelle mir das
völlig bekannt vor. Ja, ich weiß, die 500 Kubikzentimeter Travis Pastrana und Carrie Hart sind, meine ich zumindest, dass es die waren, damit gefahren. Und es gibt ein geiles Video von Ricky Carmichael, ist das, glaube ich, wie der nochmal auf einer Kawasaki 500cc fährt.
Völlig verrückt.
Von 1992, 93, irgendwie sowas.
Ah, okay. Aber, also was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich es... halt natürlich auch geil finde, wenn du jetzt nicht so zum Fahren kommst und du musst halt gucken, ist mein Akku noch gut, ist er geladen. Fährst hin, steckst den Stecker rein oder den Akku, klack, machst das Ding an und fährst. Du hast kein Problem, oh, geht's an, jetzt muss ich die Zündkerze, und dann ist da wieder, oh, ist der Luftfilter dreckig, nein, du machst da einfach klick, fährst los.
Ich finde, das ist aber auch der Nachteil, wenn du nicht unbedingt in E-Technik eine Ausbildung oder studiert hast, hast du einfach riesige Probleme, wenn der Motor kaputt ist.
Das stimmt, ja.
Und das sehe ich momentan auch als größtes Problem, aber auch als größtes Potenzial. Weil, wenn wir jetzt mal das Thema Tuning reinnehmen, Thema Mapping beim Verbrenner, weißt du selber, klar, du musst dir erstmal scheiße viel Kohle kaufen, damit du die Software hast und was weiß ich was, aber das ist sowieso nochmal eine andere Nummer. Aber guck mal, da kannst du Zündwinkel und verstehen. Mhm. In der Theorie, so wie ich es in meinem Kopf habe, das kann durchaus falsch sein, möchte ich jetzt hier schon mal sagen. Ist es aber, oder stelle ich es mir einfacher vor, das Ding zu optimieren und so anzupassen, wie du es willst. Das heißt zum Beispiel schnelleres Ansprechverhalten, mehr Newtonmeter, aber dafür halt weniger Akkuleistung.
Das hast du ja jetzt schon bei den ganzen Elektrocrossern und so, dass du das komplett dir einstellen kannst. Du kannst halt sagen, du kannst sogar einstellen, wie dein Gasgriff reagieren soll und so
weiter
und so
fort. Geil.
Ich habe das mal was ganz anderes, aber geht in die gleiche Richtung, und zwar Kartsport. Ich gehe ab und zu Kartfahren, so just for
fun. Ja, ja.
Und da gibt's jetzt Elektro-Karts, also noch nicht in vielen. Und da kannst du halt, genau, du gehst halt hin zum Beispiel und sagst, pass, du kannst sogar den Gewichtsausgleich
über
die Software machen, dass du halt einfach, und nicht über Gasanschlag, sondern halt, dass die Karts, das, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber
unser, in der Software. Unser bekannter Jan hatte das mit dem.
Genau, der hatte das erzählt, ja, mit dem gehe ich ab und
zu. Ja, ja, genau.
Und du kannst halt alles einstellen. Du kannst sagen, pass mal auf, wir sind eine fortgeschrittene Gruppe, wir wollen volle Leistung. Du kannst sagen, jetzt fahren irgendwie, dann kommt ein
die Kindergeburtstag
oder sowas, so, ja. Dann nimmst du die Leistung. Und du kannst es auch, wie das Gas anspricht und Drehmoment, das kannst du komplett halt alles anpassen.
Boah, das ist aber
und das bietet halt schon auch, glaube ich, viel Potenzial, weil das, was wir zum Beispiel bei mir hatten gestern, ja, dann eigentlich musst du irgendwie dir eine 250er kaufen, zum Anzufangen. Dann hast du die nach 2 Jahren satt, dann kaufst du dir eine 350er, dann vielleicht eine 450er, dann willst du aber vielleicht doch wieder ein anderes Ansprechverhalten, weil du nicht mehr Hard-Enduro fahren willst, keine Ahnung. Und also wenn die das hinkriegen und das gut können, dann kannst du halt einfach ein Motorrad kaufen, mit dem du von ich fange an zu fahren bis hin ich bin hier
Amateurfahrer,
der
Profifahrer, wie auch immer,
Profibereich oder wie auch immer. Und also ich finde das schon spannend und muss man jetzt halt mal gucken.
Ich finde das viel lustiger, dass wir jetzt vom Thema wann ist es sinnvoll anzufangen, jetzt schon bei E-Motorrädern
gelandet sind. Ja, das ist ziemlich verrückt. Deshalb gehen wir jetzt zum Anfang zurück.
Aber warte kurz, da möchte ich aber kurz mit einschmeißen. Ich finde es einen guten Weg, den die E-Technik geht, auch gerade von der Designsprache her. KTM Freeride ist ein cooles Beispiel, finde ich, dass hinten ein sehr schmales Heck hat, also von der Dicke,
wenn du
im Profil hinten auf das Heck guckst, ist es halt nicht großartig dick, weil da halt normalerweise ein Auspuff ist. Und du über dem Auspuff dann nochmal das in Anführungsstrichen Nummernschild hast, beziehungsweise das Dekor, das fällt ja weg.
Ja.
Und ich finde, das ist so ein elegantes Design geworden.
Das
und
stimmt, ja.
Da fällt mir gerade noch mal, da müssen wir, glaube ich, echt mal anfragen, ob man da irgendwie mal so eine Probefahrt mitmachen kann. Es gibt, ich glaube, norwegische oder schwedische Entwickler, die haben ein E-Bike konstruiert. Cake heißt das, C-A-K-E geschrieben.
Das ist. Sorry, ich muss gerade an Ikea denken.
Bitte gehen Sie zu Regal so und so und stellen Sie sich Ihr Motorrad zusammen.
Zu Knut, das E-Bike Mölby.
Okay, das ist geil.
Mölby ist eine Kommode, ich habe keine Ahnung.
Das weiß man nie.
Das weiß man nie, was man
kriegt. Du musst irgendeinen Satz sagen, irgendein Wort sagen, wo ein Ö drin ist und Ikea hat es schon mal genutzt.
Ja.
Worauf ich aber eigentlich hinaus will, was ich da so geil finde, die haben halt eine komplett neue Designsprache und haben halt einfach, das ist praktisch wie so ein, wie ein Stromkasten mit Rädern, wo du halt drauf sitzt und fährst.
Ja, weil es den Designern halt auch irgendwie ganz neue, also es gibt den Designern neue Sachen vor und es gibt ihm aber auch wieder Freiraum. Das ist schon,
Also ich bin interessant, was dabei kommt. Jetzt können wir gerne wieder zu den eigentlichen Themen zurückkommen.
Sofort, weil jetzt ist mir noch was eingefallen zum Thema Elektro.
Ja.
Und zwar die Urväter der, oder die, wo das ganze Thema Filmen und Reisen auf dem Motorrad bekannt gemacht haben. Long Way Round, Charlie Woman, Ewan McGregor.
Charlie
ist, denke ich mal, vielen ein Begriff.
Ja, Ewan McGregor auf jeden Fall spätestens durch Star Wars.
Möge die Macht mit euch sein.
Ja. Hast du mir gerade den Spock-Gruß gezeigt?
Ich wollte einen.
Ach so, okay, gut. Das Mikro war davor. Ich dachte mir gerade, Chris, das sind zwei unterschiedliche
Universen. Du möchtest mir kein Motorrad kaufen, junger Padawan. Doch, egal. Du möchtest mir ein.
Ich hab gerade gedacht, worüber reden wir denn hier?
Ich wollte gerade sagen, du möchtest mir kein Elektromotorrad kaufen, aber ich habe schon. Ich musste gerade einfach schon so drüber nachdenken, was ich jetzt dazu erzähle.
Ja, erzähl.
Also
die Urväter.
Ja, genau. Und die sind gerade dabei. Ich weiß nicht, wo sie gerade sind aktuell. Also ich habe da auch schlechte Connections und verfolge es auch nicht so mit. Die haben gerade ein Projekt laufen, wo sie auf Elektromotorrädern den Long Way abfahren. Also sie sind ja erst Long Way Round, dann Long Way Down in Afrika gefahren und dann den Long Way Up. Sprich, sie
den fahren Long jetzt Way Down kenne ich noch nicht mal.
Nein.
Nein. Hast du die Videoserie dazu?
Ja. Habe ich. Und ich habe auch Race to Dakar nur mit Charlie Bowman, wo er die Dakar mit.
Ja, das fand
zusammen
ich,
mit Simon Peavy und so.
Das fand ich, glaube ich, noch nicht mal so interessant, aber.
Es ist halt, weil er relativ schnell stürzt und dann nicht mehr mitfahren kann, weil er sich beide Arme gebrochen hat. Deshalb ist das nicht so spannend.
Du sagst es, du erzählst es so trocken, das ist eigentlich, das bringt schon ein bisschen Humor in die Sache.
Ich muss, also, es hätte auch mir passieren können.
Also. Okay. Gut, jetzt aber zum eigentlichen
Punkt. Ja, genau. Und die fahren gerade auf zwei Elektromotorrädern irgendwie komplett von Südamerika bis nach Alaska hoch
oder so. Gibt es wieder eine D-Max-Sendung davon oder was?
Ich weiß nicht, ob D-Max das macht, aber es gibt auf jeden Fall, also sind wir mit
Hashtag keine Werbung wegen Markennennung.
We don't. Und auf jeden Fall sind die da wieder mit großem Mediateam unterwegs und so. Und deshalb nochmal Hashtag keine Werbung. Sie sind auf Elektro-Harleys unterwegs. Ich habe genauso geguckt wie du.
Was?
Ich so, aber also ich weiß noch nicht, ob sie Offroad fahren oder ob die Schotter, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren sie auf Elektrobikes von Harley einmal komplett nach oben.
Wie geil ist das denn?
Und ich bin da, ich meine, klar, das wird natürlich in einem entsprechenden super Maximum Budget Format, was kann ich tun, wenn mir alles zur Verfügung steht? Sehen wir uns auch drüber im Klaren, aber ich glaube zum einen, das wird trotzdem interessant zu gucken, und zum anderen glaube ich, dass es der ganzen Motorrad- und vor allem der Motorradreisebranche einen unfassbaren Impuls geben wird, was Long Way Around schon getan hat.
Ich wollte gerade sagen, weil das waren ja mehr oder minder Pioniere, die das ganze Jahr marktkonform gemacht. Ja, genau.
Wenn du siehst, diese ganzen Abenteuer, Motorradabenteuer,
Offroad-Messen und alles dadurch gekommen.
Das ist alles nach der Serie enorm.
Weil auf einmal so viele Leute gemerkt haben, dass es ja doch keine Grenzen gibt.
Du kannst es ja machen. Vor allem allein auch die, wo es gar nicht nutzen, aber guck dir allein die Zulassungszahlen an Reise-Enduros.
Ja gut, okay, die habe ich nicht so sehr im Kopf wie du. Aber das ist trotzdem krass.
Ja, das ist, glaube ich, immer noch das erfolgreichste Motorrad ist die GS. Und nicht umsonst bringt jeder Motorradhersteller jetzt eine Reise-Enduro auf.
Es ist so. Es ist auch wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, weil man sollte merken, dass Offroad deutlich mehr Spaß macht als Straße.
Exakt.
Okay. Definitiv. Worüber haben wir vorher?
Wir waren ganz früher am Anfang, zu Beginn dieses jetzt schon doch fast eine halbe Stunde dauernden Podcast.
Ey, wie schaffen wir das denn immer wieder?
Ich weiß es auch
nicht. Das war also vielleicht kurz zur Information, was gestern passiert, was beim letzten Mal passiert ist. Oh, nee, das sollte ich nicht erzählen. Aber okay. Also vielleicht ist es mir passiert, dass wir so sehr vertieft waren, dass ich meiner Freundin gesagt hatte, dass ich sie um 22 Uhr abhole. Und ich weiß nicht warum. Also ich hatte das Gefühl, wir wären irgendwie in einer Zeitreise oder Zeitschleife gewesen oder ähnliches. Ja. Auf jeden Fall war es dann auf einmal 11. Und ich habe dann vielleicht nur eine ganz dezent vorwurfsvolle Nachricht bekommen mit: Ich gehe jetzt ins Bett, komm doch nach Hause, wenn du willst.
Ups. Liebe Freundin von Nils, wenn du das hörst, wir haben das nicht mit Absicht gemacht und wir waren wirklich in einer Zeitschleife gefangen und Nils ist nicht schuld daran und ich auch nicht.
Danke. Dankeschön, Chris. Das ist ja absolut richtig. Also nochmal hier, falls du dies jemals hören solltest, wovon ich niemals ausgehe. Ich glaube genauso wenig wie deine Freundin das jemals hören wird.
Nein.
Was vielleicht auch besser so ist. Aber wir müssen nochmal erstmal so die ersten paar Folgen abwarten, damit wir dann wirklich in den Deep Talk gehen können.
Ja. Wir gehen einfach zurück zum Thema an dieser Stelle. Ja. Genau, wir hatten das Thema Einstieg, also Grundschulalter, und ab dem Moment kann ich halt auch schon irgendwelche Bikes fahren. Oder gibt es...
Genau, also die Möglichkeit hast du. Ja. Ich fand das, das Video, was du mir geschickt hattest, von dem Jens Kuck, wo er mit Max Hummel? Nee.
Faude?
Ja, Maximilian Faude.
Maximilian Faude.
Genau, mit dem zusammen ein Video gemacht hatte. Und ich finde, da hat er... Ich
muss gerade an diese Bildergeschichte denken.
Welche Bildergeschichte?
Dass ich von ihm ein Foto gemacht habe, wo ich... Lange bevor wir uns kennengelernt haben, wo ich vor 10 Jahren auf irgendeinem Trail, also es war aber so ein kleiner.
Ja, da ist der, glaube ich, sogar noch Sherco gefahren oder so.
Ja, da ist er Sherco gefahren.
Ja, genau.
Und da habe ich ihn durch Zufall fotografiert, sehe dann Jahre später, reden wir beide über Max Faude. Ich sehe bei Jens Kuck auf dem Kanal ein Video mit ihm, gucke dann später, wo ich mir denke, boah, du hast mal irgendwann Fotos von so einem Trail-Ding gemacht, gucke da durch und sehe auf dem Jersey. Ist jetzt nicht warm. Max Faude. Ja, total geil.
Aber da auch nochmal Props an dich, Max. Cool, dass du so lange durchgehalten hast und immer noch so
gut
mit dabei bist. Ne? Also echt super. Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Er hat, finde ich, dort einen perfekten Satz gesagt. Es ist scheißegal, wie alt du bist. Hauptsache, du fängst damit an. Und er hat es, glaube ich, gesagt gehabt, optimal ist zweimal die Woche trainieren. Mhm. Und wenn du es schaffst, unter der Woche einmal und am Wochenende einmal.
Ja.
Ich kenn's von mir, du kennst es von dir. Wir arbeiten halt relativ viel, beziehungsweise haben viel zu tun, und die Freunde möchten dann auch nochmal Aufmerksamkeit, und man hat vielleicht nochmal ein anderes Hobby, auch wenn sich das kaum jemand vorstellen kann.
Ja.
Es ist einfach schwierig, aber da sage ich halt auch, ich mache es zum Beispiel so, ich versuche immer so oft zu fahren, wie es geht. Mhm. Und ich sehe es ja auch an Freunden von mir, die überlegen sich einen Elektro-Trailer zu holen. Die haben vorletztes Jahr angefangen oder letztes Jahr, weiß ich nicht mehr genau. Nee, ich glaube Ende 2018 haben die November 2018 haben die angefangen, Ende November, mit Moped fahren. Die können es nicht gut, aber man muss es ja auch nicht, weil man hat immer wieder so kleine Erfolgserlebnisse.
Aber trotzdem, von wegen, sie können es nicht gut und ich kann das nicht beurteilen und ich kann es am allerwenigsten gut, aber fand ich trotzdem, also für mich zumindest, meine ersten drei Versuche, wo wir das Video gemacht haben. Und dann bin ich ja danach nochmal gefahren, als ich die Beta da rumgefahren bin, den Trailer. Und da war schon viel Zeit dazwischen. Mhm. Das waren mehr als ein paar Wochen. Das waren bestimmt 2 Monate.
Ja, ich glaube.
Also auf jeden Fall relativ viel Zeit. Und ich fand das trotzdem krass, dass ich für mich schon deutlich sicherer und ganz anders gefahren bin mit dem Trailer und auch eigentlich, ja, es hat Spaß gemacht und irgendwie einiges fahren konnte und so und unheimlich viel mitgenommen habe. Und dass da schon eine Entwicklung da war.
Genau, also vielleicht auch nochmal, um das klarzustellen, nicht so gut heißt nicht, dass sie überhaupt nicht fahren können, sondern es heißt einfach nur, dass sie sind sicher im Grundfahrverhalten, haben aber noch bei gewissen Sachen einfach Probleme, was einfach daraus resultiert, mit zu wenig Training, weil die jetzt, glaube ich, auch 3 Monate, 4 oder 5 Monate Pause gemacht hatten zwischendurch. Das sind aber vollkommen normale Sachen.
Gut, du brauchst dann einfach länger, bis du irgendein Hindernis schaffst, aber solange aber du nicht auf einen Wettbewerb trainierst,
what? Es ist ja auch immer die Frage, was hast du für einen Anspruch? Das ist das, worüber wir auch schon gesprochen hatten. So, ich habe halt den Anspruch, es soll elegant aussehen, es soll schön aussehen und es soll halt aussehen, als wäre es alles so Killefits mit anfassen. Mäßig, das finde ich halt so geil.
Ja, das tut's auch bei dir.
Und dann hast du halt andere, die halt sagen, hey, Hauptsache ich bin da oben.
Ja, aber persönlicher Anspruch, das war die andere Frage.
Überleitungsmeister, Sauter.
Das war aber ganz geschmeidig hier heute am frühen Abend.
Ich bin gerade wieder bei Man Love und was weiß ich was. Erzähl einfach hier die zu. Erzähl, jetzt komm, bring dich nicht selber auf den Gedanken.
Das ist auch nicht gut.
Ignoriere mich. Okay, ich bin wieder da.
Ja, ist schön. Nein, was ich dich eigentlich fragen wollte, gerade so mit persönlicher Anspruch, das hast du ja gerade schon gesagt, dass das halt alles total flowig und leicht und technisch sauber. Ich weiß auch, dass du der totale Technik-Freak bist beim Dreifahren, also Fahrtechnik-Freak.
Ja.
Aber so diese persönlichen Ziele, also du bist ja früher den Nordcup mitgefahren auch. Also
letztes Jahr auch noch. Und dann habe ich festgestellt, dass ich einfach zu wenig trainiere, um da wirklich vernünftig mitfahren zu können.
Genau. Wobei ich glaube eigentlich, dass es mehr eine Kopfsache ist.
Ist es meistens. Weil,
also ich glaube von der Fahrtechnik, was ich so von dir, ich kann es auch schlecht beurteilen. Genau. Aber also würdest du nochmal sagen, Mensch, das ist für mich schon nochmal so ein Ziel, in so einen Wettbewerbsbereich zu gehen irgendwann mal, wenn halt einfach andere Bereiche entspannter laufen. Oder ist es für dich einfach Ausgleich, Kopf frei kriegen und draußen sein oder ja?
Also es ist tatsächlich, ich habe 2018 wieder angefangen. Ich habe Ende 2011 war das, glaube ich, habe ich aufgehört und Ende 2018 habe ich wieder angefangen und habe mir ganz klar zum Ziel gesetzt, alles klar, ich fahre den Nordcup mit. Bin ich dann auch gefahren die Saison 2019 und ich habe halt, also ich merke halt, dass ich super, es war total ungewohnt, ich hatte so einen Stress. Also man muss sich das vorstellen, bei Wettbewerb ist es nicht wie beim Motocross, dass man über eine Strecke fährt, sondern man hat einzeln abgesteckte Areale auf einem Trailgelände. Das unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, dass ein Trailgelände ist zum Beispiel eine alte Gießkuhle, wo einfach, 10 Tonnen Steine in unterschiedlichsten Formen und Größen drin liegen. Und dadurch werden halt Wege gebaut oder abgesteckt, die man abfahren muss. Also mit dem Ziel, möglichst wenig Fehlerpunkte. Fehlerpunkte entstehen dadurch, dass man beispielsweise einen Fuß von den Fußrasten nimmt oder durch einen falschen Weg nimmt, der nicht vorgesehen war und. Dass man mit möglichst wenig Fehlerpunkten halt eben da durchkommt. Und die Person mit den wenigsten Fehlerpunkten zum Schluss der Veranstaltung hat halt eben gewonnen. Mein Problem ist echt, sobald ich Flatterband sehe, und ich weiß, dass ich in Anführungsstrichen Stresssituation bin. Ich kam nicht mehr damit klar. Es war so ungewohnt, auf einmal jetzt zu fahren und zu wissen, okay, ich muss da jetzt auch lang. Und das finde ich tatsächlich so interessant, weil im freien Training fahre ich auch ab und zu mit Leuten, die halt deutlich Klassen über mir fahren. Also, was heißt deutlich? Die sind halt Klasse 2 oder Klasse 3 und ich bin halt letztes Jahr Klasse 4 gefahren. Das ist so, Klasse 4 sagt man ist Amateurstufe, und die beziehungsweise fortgeschrittene, Klasse 3 ist so Amateur und Klasse 2 ist so halbprofimäßig. Und dann gibt's noch Klasse 1, die gibt's aber nur auf deutschen Meisterschaften und sowas.
Ja.
Und bei mir ist es halt zum Beispiel von den Stufen und von den Fahrtechniken her, könnte ich zum Beispiel schon Klasse 3 teilweise fahren, weil ich kann relativ gut umsetzen, also sprich das Vorderrad positionieren, wie ich es brauche, und das Hinterrad positionieren, wie ich es brauche, und auch von den Hindernissen aus ganz gut fahren. Ich habe halt einfach nur riesige Kopfprobleme. Also ich bin wirklich, deshalb, seitdem ich 3 fahre, ist mir nie was passiert, außer meine Prellung. Nie. Nichts Schlimmeres. Und
alles
dann,
cool.
Und dann hast du halt Leute, die haben sich schon 3 Rippen dabei gebrochen und innere Blutung gehabt. Aber bei mir ist es halt so.
Wobei im Vergleich das ja immer noch harmlos ist.
Ja.
Wenn du mal mit irgendeinem Profi-Rallye-Fahrer oder Profi-Motocrosser oder was weiß ich was fragst, was er so verletzt hat, da sitzt du dann nach einer halben Stunde dran und er erzählt dir immer noch irgendwelche Knochen auf und
es ist nur der linke Bereich seines Körpers nur der linke Arm.
Ja.
Und es ist wirklich so. Und das rührt aber zum Beispiel auch daher, dass ich halt so viel Schiss vor neuen Hindernissen habe, dass ich mir die Dinger echt teilweise 2 Wochen oder sowas angucke, bevor ich die überhaupt fahre.
Das ist krass, das merkt man überhaupt nicht, wenn man mit dir auf dem Gelände ist.
Das ist total lustig, weil es ist wirklich so, ich brauche sehr lange, um die Sachen dann zu fahren, und wenn ich sie dann fahre, ist es beim ersten Mal meistens nicht so schön, beim zweiten Mal sieht es schon schön aus und beim dritten Mal spätestens ist mein Anspruch, dass es elegant aussieht.
Ich werde jetzt auf jeden Fall Flatterband besorgen und wir müssen die Stresstechnik abhärten. Nein, ich meine das doch gut.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber es ist tatsächlich so, genau, 2019 bin ich mitgefahren, bin halt nicht sonderlich gut, lief halt nicht sonderlich gut. Vollkommen klar, ich hatte nicht wirklich viel Training, hab halt auch irgendwie, weiß ich nicht, also war auch einfach noch nicht so bereit dafür. Ich habe damals in Klasse 4 aufgehört und habe dann jetzt wieder in Klasse 4 angefangen gehabt, 2019. Es war okay, ich war soweit zufrieden, aber ich habe zum Beispiel gleich die erste Veranstaltung als Letzter belegt. Was auch egal ist, weil man hat einfach den Vorteil, neue Gelände, die man vielleicht noch nicht kennt, mit Wegen, die man so normalerweise nie gefahren ist, aber man ist sie gezwungen, so zu fahren. Es ist einfach echt aufregend und macht auch wirklich Spaß. Mhm. Und das, was ich mit meinem Vater halt eben auch viel drüber gesprochen habe, es ist einfach eine super Trainingseinheit. Und das ist
ja, vor allem, weil du dieses Stresslevel dazu hast.
Genau. Und das ist wirklich geil. Und deshalb war für mich klar, okay, 2019 fahre ich so viel mit, wie ich kann. Ich bin 2 Wettbewerbe nicht mitgefahren. Das waren die beiden letzten nach der großen Sommerpause. Mhm. Und ich bin auch froh, dass ich die nicht mitgefahren bin, weil gerade der letzte war eine reine Schlammschlacht.
Okay.
Ja. Das, was ich gehört habe. Also das war auf einem ADAC-Gelände, hatte sich praktisch ein Dreiverein mit aufgebaut und hat da halt parallel koexistiert. Und die haben halt einen riesig steilen Berg gehabt. Super geil zum Kehren und Hangfahren üben. Perfekt, mit wirklich fiesen Hindernissen. Aber es hat so geschüttet, dass du bist den Berg runtergefahren, du hast beide Bremsen gezogen, du bist nur gerutscht.
Oh shit.
So, dann habe ich mit Leuten geredet, die halt da waren, weil mich das dann auch interessiert hat, wie haben die es erlebt. Und die haben halt gesagt, ey, es gab einen Sektionsanfang, der war so ab der Hälfte vom Hang und du hattest so einen Trampelfahrt hoch. Mhm. Und normalerweise ist es ja kein Problem. Kennst du selbst da so einen Hürdenfahrt, den kannst du auch mit einer Enduro ohne Probleme fahren. Die sind den Weg nicht hochgekommen. Die sind den Weg nicht hochgekommen. Es ging nicht.
Das ist krass.
Und das ist wirklich heftig. Und das unter anderem deshalb bin ich auch die letzten beiden nicht mitgefahren, weil ich wusste, dass es stark regnet.
Ja, das ja, ich meine, du gehst ja nicht zum Erzberg.
Würde ich aber auch mal gerne probieren. Das würde mich schon ein bisschen reizen, aber
Erzberg,
das ist nochmal eine andere Nummer. Ja, so just for fun mäßig. Aber egal, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und da war es.
Du auf den Prolog Bock am Erzberg.
Nö, ja, aber einfach nur mal so mitzuerleben. Ich glaube, ich würde auch nach einer halben Runde, würde ich sagen, wenn ich überhaupt eine halbe Runde schaffen würde, würde ich schon sagen, tschüss, ich fahre dann mal wieder zum Auto.
Aber ich glaube,
Erzberg wäre
interessant zum Gucken auch.
Du kennst mich, ich bin so fickerig, wenn man irgendwas guckt. Ich kann nicht daneben stehen und zu gucken.
Ja, ich auch nicht. Ich heule dann nur wieder die Ohren voll.
Ist bei mir 1:1 genauso. Egal. Ich kann es mir auch nicht angucken, aber genau. Und das war für mich aber halt schon der Grund, weil ich wusste, okay, ich habe nicht sonderlich viel Zeit zum Trainieren, weil dann halt bei mir privat nochmal ein paar Jobsachen mit dazugekommen sind, wo ich halt gar keine Zeit mehr hatte, außer vielleicht, wenn es hochkam, einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen. Und habe ich gesagt, fahre ich nicht mit. Dazu ist mir mein Moped zu teuer, dazu verdiene ich nicht genug Geld, damit sich das wirklich lohnt. Und deshalb habe ich es halt gelassen. Ich habe mich jetzt für dieses Jahr zum Beispiel entschieden, nicht mitzufahren, bis auf 2, 3 Veranstaltungen, wo mein Vater halt eben sagt, die Gelände finde ich geil und da würde ich gerne mal mitfahren, weil ich hatte ich ja letztes Mal erzählt, ich hätte ihn ja als Dankeschön Motorrad auch wieder organisiert. Und er ist halt jetzt voll auf dem Trip, er will ganz gerne in der Anfängerklasse, will er jetzt anfangen und mitfahren und gucken.
Ja, cool.
Und genau, fand ich auch total cool. Und da habe ich gesagt, ey, wenn du das machst, komm, dann machen wir Vater-Sohn-Wochenende draus und dann komme ich mit und dann fahre ich auch nochmal wieder.
Ich finde das aber wirklich cool, wenn wir wirklich Flatterband besorgen und so ein bisschen Stresstraining machen davor.
Können wir tendenziell machen. Ist ja jetzt nicht das Problem. Wenn du dich dazu berufen fühlst.
Ja, dass ich dir mal richtig auf den Keks gehen kann, das ist grandios.
Kannst dich endlich mal rächen für all das, was ich dir bei uns im Kampfsport angetan habe, wa?
Ja. Aber das war nicht immer gut.
Dann ist gut. Also, naja, das sind halt so die Sachen. Also Ambitionen, jetzt wirklich nochmal im Wettkampf mitzufahren. Ich will, glaube ich, irgendwann mal, wenn ich wirklich viel Zeit habe, auch dauerhaft, würde ich, glaube ich,
fahren. Kann ich verstehen.
Würde mich vielleicht auch mal so ein bisschen reizen. Würde ich, glaube ich, tatsächlich mich mal an der deutschen Meisterschaft probieren. Mhm. Nicht groß, also immer noch in den niedrigeren Klassen. Aber einfach nur mal so lustig mitzufahren. Aber mein persönlicher Anspruch ist momentan, und darauf lege ich auch sehr viel Wert, Spaß an der Freude und Kopf frei kriegen.
Das ist echt gut.
Das, was ich momentan
mache. Dafür ist es auch ein prima Mittel. Allein, weil du dich konzentrieren musst auf, und irgendwie wird um einen rum, das verschwindet alles.
Ja, das ist wirklich total
geil. Sehr schön. Ja, cool. Da bin ich echt sehr gespannt drauf, was das da alles dann noch gibt und wo das hingeht und ja.
Ja, mal schauen. War da noch eine andere Frage mit drin?
Nee, eigentlich, glaube ich, hast du so das jetzt so ziemlich beantwortet. Ich finde, eine Aussage ist mir so, wo ich gedacht habe, boah, ich glaube, damit hätte ich ein Problem, wo du gesagt hast, da war ich letzte, ist ja aber auch egal.
Echt? Bist du so ambitioniert, was das angeht?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es wird mich, also ich glaube, ich fände es irgendwie scheiße.
Finde ich ziemlich lustig, weil ich habe, als ich damals aufgehört habe, also die geringste Klasse im Nordcup ist ja Klasse 6 und das ist dann, okay, du fährst da hoch, fährst um Baum, fährst wieder runter, hast dann hier vielleicht noch eine kleine Stufe und das war's. Und da habe ich, das war eine perfekte Saison, da hatte ich, glaube ich, nur einmal einen zweiten Platz und einmal konnte ich nicht mitfahren, weil mein Motorrad kaputt war damals, habe ansonsten immer den ersten Platz gemacht. Easy peasy und in der letzten Runde bin ich mit einer alten Klassiker von 85 oder sowas oder noch älter gefahren und habe damit auch den ersten Platz gemacht. Das war super cool. Und ich bin auch mit der Einstellung reingegangen, ich muss Erster werden. Es wird nichts. Und es passiert auch nichts. Und du hast auch nichts davon. Also es ist nicht so, dass dein Leben davon abhängt. Und ich weiß, dass du super ambitioniert bist. Und ich kann mir das auch richtig vorstellen, dass du ausrasten würdest. Ist aber einfach der falsche Weg.
Na, ich habe eher das glaube ich, auch, warum sich meine Freundin so ein bisschen Sorgen macht. Mit dem Rallye-Thema und so. Die glaubt, also ich weiß ja nicht, vielleicht bestünde bei mir schon auch die Gefahr, dass wenn ich dann merke, Mist, ich bin Letzter, dass ich dann irgendwann sage, so scheiß drauf, wird's Harakiri und wer bremst, verliert.
Scheiße.
Also ich bin mal gespannt, wenn ich habe so vor den Toren Hannover heißt das, ist hier so ein 2 Stunden, 3 Stunden
Enduro. Ich glaube 4 Stunden sogar.
4 Stunden sogar, ich weiß nicht. Also so ein
Warte Hobby, mal, willst du da mitfahren?
Amateur. Das war eigentlich mal geplant, dass ich das als erstes Rennen mitfahre, um mal so in das Rennthema reinzugehen.
Soll ich dir mal was Lustiges sagen?
Ja.
Ich plane dieses Jahr da auch mitzufahren, aber mit der Trailer.
Ich weiß, dass du das planst und da ich noch immer kein Motorrad dafür habe, möchte ich nicht weiter darüber reden.
Tendenziell würde mich das auch nicht wundern, wenn du in 2 Monaten auf einmal wieder eine Enduro vor der Tür stehen hast und sagst, ich habe eine Enduro, Nils, ich habe eine Enduro. Und dann frage ich einfach nur, und wie kriegst du die zum Gelände? Ja.
Nils, ich habe mir auch einen Bus gekauft, so. Und bin da zu Hause rausgeflogen.
Aber du hast einen Bus, du kannst ja Hashtag Vanlife oder sowas machen, dann wirst du Influencer. Dann
spart man viel Geld.
Ja, das auf jeden Fall.
Egal, das ist...
Ja, wir sind schon wieder abgeschweift. Genau, vor den Toren Hannover.
Genau, das war so eigentlich schon mal die Idee. Ich weiß, du hast deine Bekannten oder unsere Bekannten mit dem E-Trailer, die sind ja mit, oder er ist mit.
Genau, die sind beide mitgefahren. Du hast halt einen riesen Unterschied. Du merkst halt, die Dinger sind nicht für Langstrecke gemacht. Mhm. Also sind schon die Viertakter und die Viertakter können schon besser ab als die Zweitakt-Trailer, weil die einfach auch ein bisschen robuster sind. Aber klar, du kommst nicht auf die Endgeschwindigkeiten. Die Federung und Dämpfer sind dafür nicht ausgelegt. Mhm. Dafür hast du halt einfach einen riesigen Vorteil, weil steile Hänge oder irgendwelche tiefen Sandspuren oder sowas,
die fährst du halt easy, relativ easy, langsam, chillig hochfahren, wo du halt schon Schwung brauchst mit dem anderen.
Alles easy, ohne Stress und ohne Hektik. Das ist wirklich total geil. Und das ist aber zum Beispiel ein Punkt, vor den Toren Hannovers findet da statt, wo ich aufgewachsen bin und geht unter anderem durch einige Kieskuhlen, wo ich damals als, damals in Anführungsstrichen, als Jugendlicher mit den Dirtbikes und meiner BMX-Crew damals immer unsere Strecken gebaut hatten.
Und, ja, cool.
Und das ist halt so, wo es mir dann mehr darum geht, okay, ich will zum einen einfach mal mitfahren, weil ich bin da aufgewachsen und es ist mal cool, legal da fahren zu können. Und B, ich kann es mir halt auch einfach super lustig vorstellen, wenn du an so einer Truppe Enduro fahren einfach ganz spannend vorbeifährst und sagst so, hallo.
Also falls ich es schaffen sollte, dieses Jahr da mitzufahren, wirst du entspannt an mir vorbei.
Und aber ey, das ist scheißegal, es wäre einfach zu geil, wenn wir trotzdem gemeinsam, ey, aber das wäre richtig
geil. Wenn ich mit der nächsten 500er Beta einfach so 10 Meter über den Abhang rauskatapultieren, weil Chris gedacht hat, du hast viel, zweiter Gang, Vollgas. Und dann möchte ich ja bitte, dass das gefilmt wird und dann der Song Rocket Man. Das
ist so gut. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ist es Chris? Kann man das so richtig vorstellen?
Kann ich noch vielleicht TUI Fly als Werbesponsor gewinnen? Oh Gott, ist das schlecht.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich fände das wirklich geil, wenn du mitfahren würdest.
Ich fände das auch
so geil. Dann hättest du eine Videokamera und ich eine Videokamera und wir müssten es so timen, dass wir in derselben Gruppe losfahren. Das wäre wirklich wichtig, weil das wäre so geil, weil dann könnte man das nämlich gegeneinander ausspielen und könnte dann gucken, okay, wie läuft das Ganze eigentlich ab?
Ja, das wäre ein
Hammer. Das wäre
ein hart geiles Video.
Ja, das wäre richtig geil.
Das wäre sehr cool und dann finden wir vielleicht noch den einen oder anderen, der sich außen hinstellt mit einer Kamera und dann, das wäre schon...
Das wäre der Hammer. Das wäre schon echt ein geiles Erlebnis. Also du weißt jetzt, was dir bevorsteht. Du hast jetzt
ich weiß im auch, Oktober wer echt ist schlecht dabei wegkommt.
Ja, deine Freundin, aber das ist ja nicht mein Problem.
Hä, hey, nein, ich fahrerisch, wenn wir das. Haben wir zum einen den Unterschied zwischen geil. Enduro und Trail sehen und wir den Unterschied zwischen kann fahren und glaubt er.
Ich glaube, ich hätte eher Angst, dass wenn du hinter mir fährst, mir hinten reinfährst, weil du wenn du auf einmal total ehrgeizig wirst und vor mir sein willst. Okay,
aber das ist ja trotzdem schön.
Ja, das irgendwie. Auf jeden Fall. Also da bin ich mal gespannt. Da hoffe ich auch. Also ich wollte ja letztes Jahr auch schon mitfahren, aber das hat nicht funktioniert. Da hoffe ich echt, dass es dieses Jahr was wird.
Also ich wollte dieses Jahr auf jeden Fall zumindest hingehen. Auch im allerschlimmsten Fall auch ohne Motorrad und vielleicht
kannst ja mein Mechaniker sein.
Ja, genau. Das Ganze so ein bisschen dokumentieren und so und gerade das finde. Also das würde mir zwar sehr sehr wehtun in der Seele, wenn ich da.
Ich weiß, was du meinst.
Aber ich weiß, ich wollte letztes Jahr schon hin, aber...
Da war auch irgendwas, oder?
Ja, irgendwas war da.
Ist aber auch nicht so schlimm. Bei mir ist leider eine Hochzeit dazwischen gekommen. Also, nicht meine. Aber die von einem Bekannten.
Kommt dieses Jahr deine Hochzeit
dazu? Nein.
Nein?
Bitte nicht. Also, alles, aber hochzeitsbereit bin ich noch jeden Fall nein. Überhaupt nicht.
Wir lassen das Thema jetzt auch ganz schnell wieder und reden über wichtige Dinge wie Motorradfahren, so?
Ja.
Das.
Achso, ich dachte, da kommt jetzt was. Ich dachte, du hättest eine Frage im Kopf.
Hast du noch eine Frage im Kopf?
Also du weißt schon, wie das läuft, ne? Wenn du sagst, du stellst heute Fragen, kannst du mir nicht den Ball zuspielen. Aber doch nicht
den ganzen Abend.
Ja, ist ja bis jetzt nur eine Stunde.
Ja, nein, aber tatsächlich ist mir noch eine Frage eingefallen. Hm. Wenn du budgettechnisch komplett grenzenlos und dir, ihr solltet das Gesicht sehen dazu. Ich glaube, ich würde mich noch mehr freuen, wenn man das... Nein.
Ja, aber erzähl
mir. Aber, also, was wäre für dich dein absolutes Traum-Trailbike und warum? Hm. Wenn du dir jetzt einfach sagen, alle Hersteller, alles, was es gibt. Hm. Und du könntest dir zwei aussuchen.
Okay.
Build your garage.
Pass auf, ich würde sogar ganz gerne anders gestalten.
Ja.
Lieblingstrailer, Lieblingsenduro und Lieblingsreiseenduro.
Ja, das finde ich
auch okay. Weil dann kannst du nämlich
gleich... Bei Lieblingsreiseenduro darfst du eh nur eine sagen, sonst...
Das ist okay, wir schauen einfach. Zur Not bricht halt der Podcast dann ab dieser Stelle dann gleich ab. Mhm. Aber okay, fange ich erstmal an mit der Lieblingstrailer.
Ja.
Du hattest komplett die neue Honda Montesa 301 angetan, Modell 2020.
Okay.
Das ist echt traurig, weil ich fühle mich wie so ein Apple-User, der sich jedes Jahr das neue iPhone holt, weil es ist original, kaum etwas passiert, außer mit ein bisschen mehr Kubik. Was ich gehört habe, soll die, glaube ich, nochmal ein verfeinertes Getriebe haben und eine bessere Kupplung. Und Ansprechverhalten? Ich
stell mir gerade vor, wie du so vor dem Montesa-Laden übernachtest, wie diese Apple-Leute.
Ich würde es sogar tun, wenn ich das Geld hätte. Und mit dazu kommt eigentlich der Hauptpunkt.
Und du wirst mich auslachen dafür.
Jetzt bin ich gespannt. Aber
sie haben effektiv 3 äußerliche Änderungen vorgenommen. Zum einen, warte. Zum einen, man muss wissen, meine Honda Montesa ist rot-schwarz. Mhm. Zum einen haben sie jetzt... Sie ist immer noch rot-schwarz, das ist das eine Modell. Aber ich würde das andere Modell nehmen, weil das ist jetzt neu auf dem Markt. Das ist grau-schwarz.
Okay, das ist aber auch geil.
Ja, es sieht auch geil aus. Und die anderen beiden Änderungen, das sind auch eigentlich mit die größten Änderungen, die es gibt mit der neuen Farbe, ist ein etwas eckigeres Tankdesign mit demselben Tankvolumen und ein etwas kantigere Schutzblech hinten. Und das sind alle Änderungen, die mich eigentlich so geil machen.
Aber ich kann das voll verstehen, weil teilweise machst du so Kleinigkeiten und das verändert ein Motorrad komplett.
Ja, das ist wirklich.
Ich muss dir mal vorher und nachher Bilder zeigen von den Originalhandprotektoren von der Afrikat, finde, wie das von vorne aussieht und wie sie jetzt mit den Acerbis Rally Protektoren aussieht.
Da wäre ich tatsächlich
mal gespannt. Das ist richtig krass.
Da wäre ich wirklich mal gespannt.
Ja. Von dem her kann ich das gut verstehen.
Ja, also definitiv. Also, okay, Trailer, ja. Die neue Honda Montesa 301 RR von 2020. Als Enduro. Oh, das ist tatsächlich schwierig. Also Yamaha fällt raus. Finde ich geil. Aber ist nicht so ganz mein Design.
Ja, kann ich verstehen.
Ich war ursprünglich totaler Kawasaki-Verfechter. Im Enduro-Bereich, also Motocross-Bereich immer noch. Enduro niemals. Honda, meine Seele brennt, nein. Das ist wirklich schlimm, weil es läuft eigentlich jetzt nur noch auf ein paar Sachen hinaus.
Es bleibt ja eigentlich nur noch. Na, ja, nee.
Also Sherco finde ich ganz okay, ist aber auch raus. KTM ist halt designtechnisch sehr weit vorne. Das wäre auch in meinem Kopf schon fast das erste, aber nicht KTM Haupt, sondern eine KTM-Tochter, und zwar ist es die neue Husqvarna.
Ja?
Ich finde die Husqvarna Mopeds einfach geil.
In welcher Motor?
Die 300er Zweitakt. Tatsächlich. 300er Zweitakt. Modell ist mir eigentlich egal, ab 2016 aufwärts, weil ich die Kombination, das finde ich zum Beispiel auch an der KTM eigentlich relativ sexy, wenn du vorne das Licht dran hast mit dem relativ breiten und massigen vorderen Nummernschild mit integriertem Licht, mit dieser Enduro-Front, und wenn du die Handguards hast, die aber am Ende, also praktisch am Lenkerende, nicht rund abgeschnitten sind, sondern gerade runtergehen.
Ah, okay, ja.
Und das sind so Billo-Akzente, die es mir verdammt nochmal so angetan haben. Und es ist tatsächlich so die Husqvarna in Weiß.
Ich muss auch sagen, ich finde die Husqvarnas vom ganzen Dekor her und so richtig geil. Bei denen gefällt mir nur ein einziges Ding nicht.
Jetzt bin ich gespannt.
Das ist echt massiv. Und zwar haben die vor allem jetzt bei diesen neuen Modellen dieses Lampenglas, das macht so eine Beule unten raus. Hast du das schon mal gesehen?
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Das musst du mal angucken im Profil. Seitlich siehst du das, dass das so nach vorne raussteht, dieses Glas. Und je nachdem, wie das Licht fällt, siehst du diese Kante. Und ich meine, das ist völlig bescheuert,
aber sich weiß,
bei sowas
an
so einer Enduro zu stören.
Ich weiß aber, was du meinst.
Die kaputt geht. Na, eigentlich dürfen wir über Design gar nicht reden, sondern wir müssen über
baldiges
bessere Fahrer. Aber jedes Mal gucke ich dieses Motorrad an, denk mir, ey, das ist echt geil. Aber dieses Licht ist irgendwie komisch. Ich muss mal Bilder raussuchen und dir das zeigen, was
ich meine. Da bin ich echt mal gespannt. Also wie gesagt, da lege ich mich auch nicht so sehr fest.
Aber die 300er Husky wäre das.
Ja, tatsächlich. Du wirst mich schlachten.
Ja, ich weiß jetzt, was kommt, und ich weiß, dass mir das in der Seele... Nein, ich werde es... Ich sag
es ist okay, du darfst es ruhig sagen, weil das... Sei dir freigestellt. Tatsächlich, aber das liegt auch wirklich zu meiner Verteidigung an Long Ray Round mit BMW GS. Und also ich weiß, es gibt mehrere GS-Modelle und ich habe mich damit nie so sehr auseinandergesetzt, weil ich da halt wirklich einfach nicht so tief in der Materie drin bin, wie du es bist. Aber wenn ich die GS, die ich vor Augen habe, breit, massig, Fahrkomfort, kann aber auch Offroad ab, hat vorne vergitterte Lichter, keine Ahnung warum, das ist so total dumm, aber es ist so eine Widerspiegelung von Maskulinität und oh, ich bin der Geilste, wenn er da einfach so ein Gattermuster vor den Lichtern, ey, keine Ahnung, was mit mir falsch ist, aber ich find's tatsächlich geil. Und mir hat das BMW echt damit doch schon ziemlich angetan. Also alternativ habe ich jetzt so Reise-Enduro-Rally, wäre für mich auch tatsächlich nochmal die KTM 690 Rally. Weil die Dinger sind einfach schick und ich finde, in dem Bereich gibt es kaum etwas Vergleichbares. Klar, GasGas ist jetzt nochmal mitgekommen, aber GasGas wurde von KTM aufgekauft und ist damit mehr oder minder dasselbe Modell. Siehe Leia Sons, die ist vorher auch KTM gefahren, ist jetzt zu GasGas gegangen, weil die einfach einen Wechsel, weil die da wahrscheinlich eine Profifahrerin brauchten.
Definitiv.
Und aber du siehst ja auch da vom Fahrverhalten und von der Geometrie ist das fast dasselbe.
Es sieht arg nach KTM aus.
Ja, komplett.
Das ist cool.
Ja, jetzt bin ich mal auf deine Top 3 gespannt. Gerade im Bereich 3, weil da hast du ja nicht sonderlich viel Ahnung.
Du willst echt jetzt meine Top 3?
Ja. Ja,
im Bereich 3 ist das auch, ist das auch echt schwierig.
Ja.
Weil ich da zum einen von dir natürlich auf Monteser geprägt bin.
Ja. Und wegen Viertakter? Du bist ein Viertakter-Liebler?
Ja, definitiv. Ich liebe Viertakter, außer bei der Kettensäge. Da mache ich's. Okay, oh, dafür werde ich so hart gebasht jetzt. Es tut mir leid, nein. Oh Gott, ich weiß das auch nicht böse.
Ihr müsst erfahren, erzähl erstmal weiter, wir warten mal ab, was kommt.
Oh, ich kann das nur ganz schwer beurteilen. Im Prinzip finde ich die Marke Sherco irgendwie sympathisch. Mhm. Und Sherco baut ja auch Trailer.
Ja.
Weil ich halt irgendwie, ich mag gern so kleinere Marken, weil ich das irgendwie finde, die machen dieses Feld einfach bunt.
Ja.
Und ich finde das, also gerade mit KTM ist halt so ein Beispiel, irgendwie finde ich das ja gut, weil sie viele Marken, glaube ich, am Leben erhalten, weil GasGas ja zum Beispiel auch, glaube ich, ziemlich finanzielle Probleme gehabt hat und so.
Ja, die mussten aufgekauft werden, ansonsten wären sie pleite
gegangen. Genau. Ist aber auch Fehlwirtschaft von GasGas
gewesen. Genau, von dem her finde ich das ja gut und auf der anderen Seite finde ich es aber halt auch so ein bisschen schade, dass es halt alles dann schon dieses Baukastensystem.
Es wird alles so homogenisiert, ne?
Weil ich halt diese Vielfalt eigentlich geil finde und das halt auch zu schätzen weiß. Ich glaube allerdings, dass ich, und das ist echt nur so eine, da bin ich jetzt auch die Designschlampe, weil ich die Trail im Repsol-Design so unfassbar geil finde.
Ist okay.
Würde ich bei einer Trail auf einem Monteser, aber wahrscheinlich mit ein bisschen weniger Hubraum, ich weiß nicht.
260er
oder sowas. Die ist
als Replika,
wäre so eine 260er Replika.
Kann ich vollkommen verstehen.
Also fand ich so, boah, geil, mach
ja die Dinger, okay, kann ich aber vollkommen verstehen. Da würde ich aber nochmal kurz einhaken zum Thema Sherco. Ich bin super erstaunt, wie gut die Geometrie von Sherco funktioniert. Ein Bekannter aus dem Motorradclub hat sich jetzt eine Scorper geholt. Scorper gehört mit zu Sherco. Und es ist ungefähr die ähnliche Geometrie jetzt bei den neuen Modellen. Mhm. Und es ist enorm. Der ist von GasGas auf Scorper umgestiegen. Sein Fahrstil hat sich ziemlich stark verändert. Es ist deutlich flüssiger geworden. Das ist halt ein ehemaliger, sehr, sehr guter Enduro-Fahrer, der jetzt auf 3 umgestiegen ist, wegen Verletzungsgefahr und weil er halt so alt geworden ist. Super smooth, super entspannt, es läuft ordentlich um, was halt super geil ist. Deshalb würde ich auch super gerne mal Sherco fahren. Mhm. Das Ding ist halt super agil. Es ist klein, es ist kurz, es ist relativ leicht, du kannst damit eigentlich ziemlich viel machen und das Design ich finde designtechnisch sieht das geil aus. Ja. Wobei wir natürlich auch nicht großartig drüber reden müssen, die Repsol ist halt einfach eine Repsol. Es ist so.
Genau. Ja, okay. Das wäre so der Wunschtrailer meiner Wahl.
Kann ich verstehen, kostet glaube ich auch knappe 10.
Toll.
Genauso wie die 301 bei mir.
Ja. Prima.
Ja.
Genau. Ja, die boah, das ist jetzt echt schwierig, die Enduro.
Da bin ich gespannt. Also ich hab einen Tipp im Kopf.
Echt?
Mhm. Aber ich bin mal gespannt, wie du aufzählst. Mal gucken.
Also ich meine, eigentlich ist es ja klar, eine 500er Beta.
Aber jetzt ernsthaft?
Nein.
Okay, gut. Nein, gut, okay. Ich hätte es jetzt schon fast so abgekauft.
Boah, da war ich echt gut.
Ja.
Ich finde das gerade echt ultra schwierig, aber wenn ich auf kein Budget der Welt achten müsste, das wäre echt hart, weil theoretisch, aber das zählt halt nicht so ganz als Enduro, könnte ich halt sagen, für meine Belange würde ich mir halt einfach die Rallye-Replika aus dem Hause KTM kaufen.
Nee, das sieht mehr zu Reise-Enduro.
Ja, okay. Aber, also es wäre auf jeden Fall eine Viertakter. Und tatsächlich, auch wenn das optisch nicht mein Motorrad wäre, steht Yamaha gerade relativ gut da, weil ich das ziemlich geil finde, dass die aktuellen Yamahas mit diesem Power Commander ausgestattet sind, wo du über dein Handy via App oder so das Leistung-Mapping dir anpassen kannst und da halt nicht nur ein Modi 1, 2 oder so, sondern halt ganz, ganz viele verschiedene Mappings fahren kannst und so. Was ich halt gerade mit der Thematik, was wir vorhin hatten, ziemlich spannend finde.
Ja.
Das wäre eine Option. Es wäre definitiv eine Option, die 93er Beta, weil ich die einfach...
Ich wusste es, das war mein Tipp.
Ja, aber halt auch einfach zum einen, finde ich, baut Beta optisch gesehen echt gerade sehr, 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 sehr geile Enduros.
Die sind sehr stark nach vorne gegangen.
Und halt auch so mit diesem Gedanken, dass ich sage, ey, das ist eine kleine Enduro-Schmiede, die haben mittlerweile auch eigene Motoren und alles und so, und ich finde das geil und würde das irgendwie gerne unterstützen. Und halt vor allem alles, was ich lese von denen, fahren die halt auch echt richtig gut.
Ja.
Rein mit Hinblick daraus, ich baue mir mein Rallye-Bike daraus, müsste ich eigentlich eine KTM fahren, weil wegen du halt... Wegen
mehr Teile, ne?
Ja, wegen mehr Teile und vor allem halt, weil wenn du, ich glaube, ich habe dir das geschickt, das Starterfeld im Afrika Eco Race dieses Jahr und das war halt einfach KTM.
Ja.
Da war, glaube ich, eine Yamaha und irgendwo ganz hinten noch einen, aber ansonsten alles KTM. So sprich, dass halt, wenn was ist, kann dir halt auch jemand anderes mit Teilen aushelfen.
Das stimmt.
Weil das halt alles KTM ist.
Zum Thema Beta ist mir gerade noch was eingefallen. Finde ich sehr lustig, dass du die präferierst. In dem Sinne, und du hast ja sehr, sehr lobend darüber gesprochen, Beta ist für mich zum Beispiel die absolut letzte Entscheidung, die ich für ein Dreimotorrad treffen würde. Aber auch einfach nur, weil ich mit Beta billige Verarbeitung verbinde. Weil ich weiß, dass die super viele Probleme haben. Und also ich habe ja für meinen Vater auch die Beta organisiert. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich die zu sehr guten Konditionen bekommen habe und Möglichkeiten. Das ist tatsächlich, deshalb würde ich mir auch, glaube ich, ich würde mir super schwer tun, eine Beta zu kaufen. Auch Enduro-technisch. Total lustig. Aber das ist mir gerade nur nochmal so in den Kopf gekommen.
Ich
kann es
halt ultra schwer beurteilen, wie die, weil ich halt selber jetzt noch nicht über einen längeren Zeitraum eine Enduro gehabt habe, leider. Mhm. Und ich lese halt irgendwie den ganzen Testberichten und so und da sind alle irgendwie alle super zufrieden und so mit der Beta. Und
kann ja auch sein, dass die genau da den Durchbruch gemacht haben.
Kann ich es halt nicht beurteilen, ob die jetzt da den Durchbruch, weil die kamen ja auch die letzten Jahre eigentlich erst so in dem Enduro-Segment auf. Oder wurden sie halt bekannter, sagen wir mal so.
Ja, bekannt, ja.
Also, und deshalb würde ich mir, es ist echt schwierig für mich, aber vermutlich würde ich gerade schwanken zwischen einer 400er EXC, einer KTM tatsächlich, oder der 93er Beta.
Ja, okay, passt aber. Also die Beta auf jeden Fall, KTM jetzt, also mit den Argumenten dahinter kann ich es verstehen. Jetzt bin ich sehr gespannt, aber ich habe auch wieder einen Tipp. Ich glaube, für Reise-Enduro wird es die neue Honda FG, Afrika Twin.
Nein, wird's nicht.
Was?
Definitiv nicht, nein.
Was? Oh, jetzt bin ich auch mal sehr gespannt.
Ja. Also ich muss sagen, auch wenn das Motorrad Baujahr 95 ist, bin ich mit meiner Afrika Twin sehr, sehr zufrieden und fahre dieses Motorrad unheimlich gern.
Ja.
Und finde auch, auch wenn man sie mit modernen Motorrädern vergleicht, logisch merkst du einen Unterschied, er lässt sich auch nicht wegreden. Aber muss sie sich trotzdem nicht verstecken, vor allem dafür, dass sie so ein altes Motorrad ist.
Ja.
Also finde ich, fährt sie echt noch geil.
Ja.
Mach deinen Führerschein und ich lass dich mal fahren.
Ja, ich weiß, ich muss sparen.
Da sind wir wieder bei
Motorradteile!
Oh, egal. Von dem her fällt das jetzt so ein bisschen schwer. Aber wenn ich jetzt budgettechnisch frei, das Blöde ist, früher, also vor ein paar Jahren, hätte ich dir noch gesagt, die 99 Adventure R von KTM.
Mhm.
Einfach weil die so dieses Rallye-Feeling von den großen Rallye-Tagen Dakar, Fabrizio Mioni zum Beispiel, legendär auf der großen KTM. Das hat halt, aber die wird nicht mehr gebaut. Und ich finde die neuen Adventure-Modelle von KTM gefallen mir halt optisch schon mal überhaupt gar nicht. Ich finde, die sehen vom Design her gar nicht mein Fall.
Okay.
Wobei ich die 97er ein spannendes Motorrad finde, vom Konzept Leistung, Gewicht. Die neue Honda taugt mir von der Geometrie gar nicht. Ich saß da jetzt schon mehrmals drauf auf der Afrika Twin mit der niedrigen Sitzbank, mit der hohen Sitzbank und so. Und das hat sich einfach nicht gut, nicht stimmig angefühlt.
Okay.
Und das war sehr, weil ich total gespannt war auf die neue Afrika Twin.
Ja.
Und das ist jetzt auch klar, die neue, wo nur noch ein großes Display hat als praktisch Cockpit und so. Das ist schon ein krasser Sprung. Und ich muss gerade sagen, dass ich mich rein optisch, ich muss mich jetzt mal draufsetzen. Da bin ich echt mal gespannt. Das will ich demnächst aber auch machen, vielleicht sogar mit einem Video dazu.
Okay.
Ich habe mich total optisch und von den Testberichten in die neue 700er Tenere verguckt. Von Yamaha.
Das Ding. Ah, ja, oh, stimmt, weil ja.
Jeder, wo die fährt, ist völlig begeistert. Die Offroad-Performance, was ich bisher gesehen habe,
ja,
krass. Die Optik gut. du hast halt echt ein schmales Bike und das ist zum Beispiel das, warum für mich eine GS, aber ich glaube, ich auf einer GS wird auch ein bisschen komisch aussehen.
Ja, es ist wieder der Größenunterschied, ne, und der, Masse.
Genau, und vor allem, ich saß schon auf ein paar GSen und mir waren die irgendwie, das war mir alles zu viel zu breit, ja. Und so. Und die Afrika finde ich für mich gerade so an der Grenze, sag ich mal, wo ich sage, dass das ist noch okay, aber die dürfte auch auf gar keinen Fall breiter sein, eher noch ein Tick schmaler. Deshalb habe ich eigentlich gedacht, ist die neue Twin total gut, weil die schmaler ist, aber irgendwie hat das nicht gepasst.
Wahrscheinlich ist genau so eine blöde Zwischengeometrie, dass sich das nicht gut
anfühlt. Ja, also irgendwas ist da, wo ich drauf gesessen bin und gedacht habe, das fühlt sich irgendwie komisch an. Und deshalb würde ich gerade tatsächlich, obwohl ich noch nicht drauf gesessen bin, die 700er Tenere. Und vor allem, weil ich halt auch sagen muss, dass ich mag das ganze Konzept von diesem Motorrad. Es ist einfach ein solider Motor mit 70 PS. Damit gewinnst du auf der Rennstrecke nichts, aber es reicht im Gelände und zum Reisen echt aus.
Ja.
Es hat an Technik ein ABS, was am Hinterrad abschaltbar ist für den Offroad-Betrieb, fertig. Es hat keine Fahrmodi, das haben mittlerweile alle. Aber es hat kein Fahrmodi, es ist da sonst nichts dran. Es ist ein ganz, ganz simples Bike und deshalb wird sie, glaube ich, auch so gerade gefeiert in den ganzen sozialen Netzwerken und so, weil wenn du dir, egal, ob du dir die neue Afrika Twin, ob du dir die KTM oder die Triumph Tiger oder. Wobei die 800er Tiger ist auch noch ein schickes Motorrad, die Triumph, muss ich sagen. Aber die haben halt alle so viel Technik an Bord mit Fahrmodi und das und Tempomat. Und das hat die Tenere überhaupt alles nicht. Und deshalb gefällt sie mir, glaube ich, schon wieder so gut, dass ich sage, das geiles Design, sehr simple Technik sehr und einfach ein komplett durchdachtes Motorrad. Und dann ist, glaube ich, der Listenpreis ist unter 10.000 Euro.
Was?
Für die komplette Reise.
In was?
Ja.
Das was?
9,8 oder 9,9.
Das ist nicht dein VW Ernst.
Oder so irgendwas. Kann auch sein, dass es 10 sind oder so glatt, aber nicht mehr auf jeden
Fall. Meine Montesa hätte einen Neupreis gehabt von 9,8.
Ja.
Das ist ein schlechter
Witz. Und das finde ich halt geil, dass du kriegst ein geiles Fahrwerk, hast Zubehör ohne Ende. Das Ding kann echt viel im Gelände. Es hat ABS drin, was gut ist, was du abschalten kannst. Es hat alles, was du brauchst. Es hat sogar schon vorne eine Strebe drin, wo du Navi oder sogar einen Trip und ein Roadbook reinbauen kannst, wenn du mit dem wirklich Rallye fahren willst.
Wow.
Es hat ein komplettes LED-Licht, was an die Werksrallye-Maschinen. Es ist einfach für mich ein richtig geiles Motorrad und das für den Neupreis, wo ich halt schon echt cool finde. Und deshalb will ich mir die unbedingt auch mal angucken demnächst.
Also jetzt muss ich sagen, jetzt hast du mich auch ganz schön heiß gemacht da drauf.
Ja.
Schmeiß BMW zur Seite, Yamaha, Alter.
Es ist, also, damit haben die, glaube ich, die haben jetzt lang gebraucht oder ein bisschen länger gebraucht damit, aber ich glaube, damit haben sie den richtigen Schritt gerade gemacht. Allein von wie vielen Leuten ich in der Fernreisegruppe und sowas auf Facebook und so mitbekommen habe, hab mir eine Yamaha gekauft, die haben gerade alle Tenere bestellt, wie bekloppt. Alter, die sind wahrscheinlich, ich muss jetzt schon ein Jahr drauf warten oder so, oder ein halbes.
Das ist der Hammer. Ja, das ist wirklich gut. Der Hammer. Also das hast mich auch überzeugt davon.
Ja.
Also ich schwenke dann doch noch um. Yamaha hatte ich gar nicht auf dem Schirm, lustigerweise. Bei
die hatte man auch, weil die hatten halt nur diese große 1200er Tenere. Die war mir auch wieder so ein bisschen zu pummelig.
Ja.
Nehmt es mir nicht übel. Oder sie hatten halt diese kleine Tenere, was aber ein Einzylinder war, glaube ich.
Ja, gut, okay, das ist auch ein bisschen bescheiden.
Aber gerade also finde ich total geil.
Bin voll und ganz auf deiner Seite.
Ja.
Absolut, das ist aber wirklich geil.
Boah, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde voll.
Echt jetzt?
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem
zu
unserer neuen Idee für den Abschluss.
Ja, wir haben uns nämlich was überlegt für euch.
Genau, weil wir dachten, dass es vielleicht ganz schön ist. Vollkommen geklaut bei einem anderen Podcast, so halbwegs.
Nein, wir klauen nie.
Wir lassen uns inspirieren. Ja. Ist einfach die Idee, nochmal als Abschlusskategorie so unter dem Motto
Lieblings.
Genau, meine
Punkt, was mit Motorrad zu tun
Finde ich super gut. Und wir hatten ja, oder ich hatte die Idee, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir im Kopf ist.
Genau, vorhin, ja.
Genau, so mein Lieblingsmotorraderlebnis. Also welches Fahrerlebnis hatte ich mit meinem Motorrad, was mich einfach glücklich gestimmt hat. Und immer wenn ich dran zurückdenke, macht mich das auch immer noch glücklich. Das ist jetzt praktisch unsere Abschlussfrage. Zum einen jetzt erstmal an dich. Das würde mich mal interessieren.
Boah, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass du anfängst.
Damit du noch überlegen kannst?
Weil ich noch überlegen
wollte. Soll ich anfangen?
Also wenn du kannst auch noch überlegen, sonst...
Ich hab's direkt im Kopf.
Echt? Dann hau raus, weil ich es gerade echt nicht so...
Alles gut. Mein Lieblingsmoment, den ich wirklich im Kopf habe, war, als ich wieder angefangen habe mit Trailfahren und ich mir meine Montesa gekauft habe. was sowieso schon eine Traumerfüllung war. Und als ich das erste Mal eine höhere Stufe, das war glaube ich so eine, so eine 1,50 Meter, 1,60 Meter Stufe oder sowas, gefahren bin.
Das ging.
Und ich, ja, kann auch sein, dass ich einfach vollkommen vom Größenverhältnis was weg habe, aber doch, das sollte hinhauen. Und ich es mit perfekter Technik geschafft habe, das Vorderrad unterhalb, also so im oberen Viertel oder oberen Drittel der Stufe anzusetzen, komplett einzutauchen und das ganze Motorrad mitzunehmen und oben auf die Stufe zu setzen und auf dem Hinterrad stehen zu bleiben. Das war das aller... Also das ist echt immer noch so mein Lieblingsgedanke und Lieblingsgefühl, wenn ich daran zurückdenke, weil das war echt, sah super elegant aus. Ich habe es perfekt gemacht, ohne dass ich runtergefallen bin. Ich hatte super Gleichgewicht, dass ich auf dem Hinterrad hinterher weiterfahren konnte. Es war einfach so ein geiles Gefühl, ganz langsam anzufahren, anzusetzen, die Viertakter wirklich richtig brüllen zu lassen, damit ich das Drehmoment habe und die Kraft habe, um dann komplett hoch zu hüpfen, auf die Stufe und oben mit dem Hinterrad stehen zu bleiben.
Das schon,
das hat mich,
das kann ich verstehen.
Das ist wirklich, das war halt so das erste Gefühl. Ich glaube, da kann ich vielleicht schon so ein bisschen Vorschau geben. Ich lerne momentan das Anspringen, also vor einer Stufe zu stehen und praktisch aus dem Stand hoch zu springen. Auch bei höheren Stufen wird ja die Technik genutzt, das lerne ich momentan. Und ich habe mir sagen lassen, dass so dieses erste Gefühl, was man nie vergessen wird, ist, wenn das Motorrad das erste Mal richtig unter dir durchrollt und du gegen eine Wand springst. Weil du nutzt es zum Beispiel, um dann solche so 2-Meter-Hindernisse oder sowas anzuspringen. Krass. Und das soll wohl ein Gefühl sein, sondergleichen, weil du halt mit dem Schwerpunkt auf dem Hinterrad bist. Du lässt das Hinterrad durchrollen und triffst zuerst mit dem Hinterrad auf das Hindernis und dann kommt der ganze Rest. Und das soll...
Das stelle ich mir auch ziemlich krass
vor. Und da soll man einen richtigen Adrenalinkick kriegen. Ich bin leider noch nicht so weit, dass ich das so umsetzen kann, aber das, da, ich glaube, das wird der nächste vielversprechende Moment bei mir, der hängen bleiben wird. Ja, das ist es eigentlich bei mir. Ich bin mal gespannt. Hattest du genug Zeit? Hast du?
Ja, ich hatte genug Zeit und habe gerade jetzt aber gemerkt nochmal, wie unheimlich wertvoll und wichtig mir Motorradfahren ist, weil es einfach so viele Momente sind, wo ich, nehme ich jetzt den oder nehme ich jetzt den oder vielleicht doch den, was ja aber cool ist. Und ich habe mich jetzt also dazu entschieden, also für mich mit der, wobei es fühlt sich echt so ein bisschen gemein an den anderen Momenten gegenüber, nein, aber trotzdem einer, also für mich mit der coolste Motorradmoment, an den ich oft auch zurückdenke, war, als ich, da hatte ich die Afrika-Twin relativ neu und bin mit meiner damaligen Freundin an Gardasee gefahren und dann bin ich den Paso de Maniva mitgefahren und da führt oben noch so eine alte Versorgungsstraße aus dem Gebirgskrieg entlang, wo du Schotter fahren kannst. Und das waren die ersten, ich weiß nicht, das sind 3-4 Kilometer oder so vielleicht, in der Schotterstraße, jetzt auch so geländetechnisch nicht so krass, wobei zum Schluss war die Straße abgerutscht und man musste über so ein Schneefeld da irgendwie noch ein bisschen fahren.
Geil.
Und das waren die ersten Offroad-Kilometer mit der Afrika-Twin. Ich konnte die weder besonders gut fahren und so, aber du hast praktisch auf der rechten Seite die Felswand gehabt und dann so ein Feldweg und dann ging es links einfach runter. Und du kommst da durch so einen Tunnel und dann hast du dieses Panorama und fährst diese Schotterstraße entlang und ich war eben auf dieser Afrika-Twin und hatte diese gigantische Aussicht und fahre dieses Motorrad unheimlich gerne und bin selber mit dem Motorrad da runter nach Italien gefahren und so und das war so ein krasses Aufbruchsgefühl, so von wegen, jawohl, und jetzt mit diesem Motorrad erreichst du alles, was du willst und jetzt geht das in Richtung Abenteuer und Rallye und das war so ein krasses Ding und das hat sich damals wie dieser Startschuss angefühlt in sowas, ja.
Das ist total geil, weil man immer wieder merkt, egal wenn man darüber spricht, dass du so eine super Verbindung zu der Afrika-Twin hast. Das finde ich so genial. Also man merkt es immer, wenn du davon erzählst, das ist wie, als wenn du sie gestern neu gekauft hättest. Es ist immer so Glitzer in den Augen, und gefühlt neu verliebt. Total geil.
Ja, das ist auch krass. Deshalb, selbst wenn ich jetzt eine 700er Tenere kaufen könnte, hätte ich einfach nur das Problem, dass ich sagen würde, ich brauche bald eine neue zweite Garage. Weil ich weiß, was du nicht meinst. Dieses Motorrad verkaufen.
Gerade mit der Background-Story, die du ja in der ersten Folge schon erzählt hast, das ist der Hammer.
Ja.
Ey, das ist wirklich super genial. Das ist echt richtig klasse.
Ja.
Ja, damit sind wir auch damit schon am Ende.
Dann schaltet das nächste Mal wieder rein, macht es gut und viel Spaß bei allem, was ihr auch immer tut.
Genau, und wenn ihr euer nächstes Motorradabenteuer oder ähnliches erlebt, Gerne macht ein Video davon, lasst uns das zukommen, lasst uns das irgendwie über die sozialen Netzwerke wissen. Wir werden schon dafür sorgen, dass wir demnächst irgendwas dazu einrichten.
Definitiv.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.